Ich möchte noch einmal über das Beten bei dem Propheten Daniel sprechen. Und ich will uns heute nochmal, wie wir das am letzten Sonntag schon gehört haben, deutlich machen, welche Autorität wir als Gläubige haben. Und dass das viel weiter geht, als die meisten Christen das überhaupt verstehen. Wir lesen einmal aus dem Kapitel 4 und aus dem Kapitel 3 erzähle ich kurz vorher, ich habe am letzten Sonntag schon darüber gesprochen, dass nicht nur Daniel alleine, sondern auch seine Freunde in diesem schwierigen Umfeld als Deportierte, als Flüchtlinge, nicht nur Daniel alleine, sondern zusammen mit seinen Freunden, und zwar nicht als Flüchtlinge, sondern als Deportierte, als verschleppte Leute in einem fremden Land gelebt haben und dort gezwungen waren zum Dienst. Fremde Sprache, fremde Kultur, fremde Religion. Doch ganz ähnliche Situationen, wie das die Flüchtlinge heute haben. Nur nicht die europäische Toleranz, sondern die asiatische Zwang. Und ich sag mal, was das, da kann man das nämlich recht gut verstehen. Die Wurzeln des christlichen Glaubens sind im Judentum. Und die Wurzeln des Islam sind im babylonischen Denken. Und dieser Unterschied hat sich in diesen 3000 Jahren, seit damals, so 500 Jahren, nicht wirklich aufgelöst. Welchen Charakter eine Sache heute hat. Daran kann man verstehen, aus welchen Wurzeln in der Vergangenheit die jeweilige Richtung ihre Kraft zieht. Und so wie wir in Europa mit diesem jüdisch-christlichen Erbe Geduld, Menschenfreundlichkeit hat, ist diese Radikalität und Rücksichtslosigkeit, die wir heute noch in den arabischen Ländern, aber weltweit unter dem Einfluss des Islam erleben, aus diesen Wurzeln der damaligen Götterherrschaft geboren. Ich hatte schon ganz kurz aus dem Kapitel im letzten Sonntag zitiert, dass der König befohlen hatte, ein Standbild sollte aufgerichtet werden und jeder Mensch, der in dieser Region gewohnt hat, musste kommen und an einem bestimmten Tag sich vor diesem goldenen Standbild niederbeugen und das anbeten. Solche Ideen haben sich im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wiederholt. Vor 80 Jahren musste man in Deutschland den Führer auf diese Weise huldigen. Im Kommunismus wurden Marx, Engels und Lenin so verehrt. Heute haben wir genau dieselbe Form des Götzendienstes, zum Beispiel in Nordkorea, wo diese Kim-Familie über mehrere Generationen verehrt werden muss, als ob sie Götter sind. Damals also gab es schon ein ähnliches Programm. Es war auch mit Kultur noch umrahmt. Es werden dort in diesem Kapitel alle möglichen Musikinstrumente aufgezählt. Und der Befehl war, wenn alle diese verschiedenen Musikinstrumente gleichzeitig gespielt werden, dann müssen alle Menschen sich niederwerfen und dieses Bild anbeten. Wer das nicht macht, für den war es Strafe, dass er in einem Schmelzofen verbrannt wird. Und ein Ofen, in dem man Metall schmelzen kann, wenn ein Mensch verbrannt geschmissen wird, bleibt nicht mehr Asche übrig. Auch das hat sich wiederholt. Gerade auch unter deutscher Verantwortung. Viele Millionen Menschen hat man genauso in die Öfen geschmissen und den Rauch aufgegeben. Aber auch andere Länder haben danach Waffen entwickelt, die dieselbe Wirkungsweise haben. Und bis heute bedrohen Völker einander und sagen, du machst du nicht, was ich will. Und so verhältst du dich anders, als ich das sage. Dann schmeiße ich Bomben auf dich, dass nichts übrig bleibt als ein bisschen Rauch. Und mitten in diese realistische Bedrohung hinein hat Gott seine Leute gestellt. Damals waren das drei junge Männer, die in demselben Stress ausgesetzt wie die Flüchtlinge heute, fremde Sprache, Kultur und Religion. Und in dieser kleinen Gruppe, bloß Daniel, waren sie zusammen und haben den lebendigen Gott gegeben. Und sie kannten von der Zeit ihrer Väter her das Gebot, was Gott durch Mose gegeben hatte, mehr als 1000 Jahre vorher. Du sollst keine anderen Götter haben, Leben. Du sollst kein Bildnis machen und dich vor keinem Gott widerwerfen. Und dann war der Befehl des Königs und das Wort Gottes. Und das ist bis heute nicht anders als das Wort Gottes und die Meinung der Menschen. Und immer wieder müssen wir uns entscheiden, worauf wir achten wollen. Vielleicht sagen wir, Gott sei Dank, meine Probleme sind nicht so eine ernsthafte wie damals. Ich werde schon einen Weg so durchfinden. Und wenn das dann wirklich mal was Wichtiges ist, dann achte ich drauf und mache das so wie diese Leute. Aber das kann man bei den Jüngern von Jesus ablesen. Das funktioniert so nicht. Wenn wir in den guten Zeiten große Versprechungen machen und sagen, es passiert mir gar nicht, dass ich mal was Falsches mache, wenn es schwierig wird, dann kann man fast schon sicher sein, dass derjenige auch bei Schwierigkeiten versagt.
Ich denke nur an Petrus, der Jesus verleugnet hat, obwohl er vorher gesagt hat, wenn alle dich verlassen, ich nicht.
Diese drei Männer, haben ganz klare Haltung bezogen und haben, als dieser Befehl kam, sich nicht niedergebeugt. Dann werden sie vor den König geholt und dann müssen sie sich verantworten. Sie kriegen noch eine zweite Chance. Wenn er das jetzt macht, dann gucken wir mal über euer Vergehen hinweg. Dann ist alles okay. Okay, es gibt ja niemand, der euch aus meiner Hand retten kann. Das erinnert mich schon sehr an die Argumentation, die ich gehört habe in meiner Jugend unter dem kommunistischen Joch. Denn ich war mehrmals in derselben Situation, dass ich aus Gewissensgründen Dinge, die der Staat von mir verlangt hat, nicht tun konnte. Und das hat immer diese Machthaber wütend gemacht und sie haben immer mir gedroht und gesagt, du weißt aber schon, welche Konsequenzen das für dich haben wird. Du denkst doch nicht, dass du machen kannst, was du willst. Ich habe dann immer ganz klar gesagt, ich will nicht machen, was ich will, sondern was Gott will. Ich bin in dieser Zeit zweimal direkt bedroht worden, dass man mich losmachen will. Einmal hat man mir ganz klar gesagt, ich werde also kürzer ins Gefängnis müssen. Ich habe das ernst genommen. Ich habe gefragt, bei welchem Gefängnis muss ich mich melden? Dann waren sie schockiert, weil sie gemerkt haben, dass ich das wirklich ernst meine. Wir haben gesagt, wir melden uns in den nächsten zwei Wochen. Wie diese Männer in früher Ofen hat Gott mich bewahrt. Und diese Dinge, die fest beschlossen waren, sind nicht passiert. Ich will einmal uns nochmal ins Gedächtnis rufen, was diese drei gläubigen Leute antworten. Sie werden gewarnt, also im Kapitel 3, Vers 15, zweiten Teil. Ja. Wenn ihr aber nicht anbetet, sollt ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten kann? Satrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zu dem König. Nebukadnezar, wir halten es nicht für nötig, dir ein Wort darauf zu reden. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen erretten vermag. Und er wird uns aus seiner Hand, oh König, erretten. Oder ob nicht, du sollst wissen, oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, welches du aufgerichtet hast, nicht anbieten. Und dann später lesen wir, weil das Wort des Königs streng und der Ofen außergewöhnlich geheizt war, sind die Männer gestorben, die diese drei in den Ofen reinschmeißen mussten. Die sind schon verbrannt, als sie nur in die Nähe dieser Öffnung kam. Und diese drei Männer sind im Ofen wie in einem normalen Raum. Alle sind schockiert, weil sie
die Öffnung sehen können.
Nicht nur stehen diese Männer dort, sondern es ist sogar noch ein Vierter an ihrer Seite. Gott selbst, der seine Engel zu Wind und zu Flammen und Feuer machen kann, ist an der Rand. Als von außen zu sehen ist, dass mitten in dieser Glut die Männer sich bewegen und leben, werden sie ausgelingt. Und es ist nicht mal der Geruch von Werden. Gott kann bis heute in diese Schöpfung eingreifen und Dinge verändern, über die wir uns nur wundern. Für mich Ich habe von Kind an diese Geschichten geglaubt. Und ich weiß, dass es nicht nur ein Gleichnis ist, sondern die
Wahrheit.
Und ich habe ähnliche Dinge in meinem Leben erfahren, zum Beispiel in der Klinik, als ich vor einigen Jahren so todkrank war. Ich habe dort 5 Wochen lang Chemotherapie gekriegt. Immer von einem Mal bis zum nächsten Mal musste ein Monat Pause sein, weil der Körper das sonst nicht aushalten kann. Das ist so viel Gift, dass das gesamte Immunsystem zerstört wird. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich habe jeden Monat für 6.000 Euro Antibiotik gespritzt gekriegt. Man muss mit Mundmaske laufen, damit man nicht irgend mit welchen
Keimen.
Mitten in diese schreckliche Zeit hat Gott mir 2-mal Engel geschickt, die mir aus der unsichtbaren Welt Infusionen in den Körper geben.
Das ist wirklich, das kann man ja bis heute sehen. Meine Adern sind durch diese Chemotherapie verbrannt. Bis heute läuft das kein Blut mehr durch. Ich hatte ja als Bauarbeiter solche starken Venen.
Zum Schluss ist dieses ganz kleine Stückchen als letztes übrig geblieben, wo man Blut noch
hat.
Ich war so schwach, dass mich eine Schwester diese paar Schritte bis zur Toilette begleiten musste, weil ich alleine nicht mehr geschafft habe. Und in dieser Situation hat Gott mir Engel geschickt. Ich habe das gesehen, ohne zu merken, dass es mir ist. Ich habe gespürt, wie das in meinen Körper reinläuft. Und wie sich das diese Person vor meinen eigenen Augen auflöst. Bis dahin habe ich gedacht, das ist eine Krankenschwester. Das andere Mal war ich so schwach. Ich habe gemerkt, wie ich eine neue Infusion kriege. Man merkt die neue immer, weil die ersten Sekunden ganz kalt ist. Das wird im Kühlschrank aufgewahrt, transportiert, bestimmte Zeit gelassen, dass das etwas sich erwärmt. Aber die ersten Sekunden von jeder Infusion merkt man ganz eiskalt, wie das ist. Dann ich merke, ich kriege eine neue Infusion, es läuft rein. Ich habe gedacht, boah, bin ich eingeschlafen, habe ich nicht gemerkt, wie das anhängt. Ich spüre, wie das in meinen Körper hineinläuft und nach unten und nach oben diese ganze Übelkeit weggeht. Dann gucke ich und will sehen, was sie mir gegeben haben. Überdenken. Aber Gott macht diese Dinge. Wichtig ist, bevor Gott auf diese Weise handelt, ist sowohl die klare Entscheidung der Mama als auch das Bekenntnis mit ihrem Mund, dass sie, egal was passiert, Gott dienen werden und sein Wort ernster nehmen als andere. Ihr Lieben, das ist Beten. Beten sind nicht nur die Worte, die wir mit dem Amen beschließen, sondern Beten ist auch alles Bekenntnis des Wortes Gottes. Und deswegen nehmen sie auch, was sie bekannt haben. Und ich möchte uns den Blick dafür weiten, dass wir nicht dieses eingeschränkte Verständnis von Beten haben. Es gibt ja ganz merkwürdige Ideen, auch innerhalb der Christenheit. Es gibt Christen, die sind sicher, Beten ist nur gültig, wenn sie bestimmte heilige Worte benutzen. Ich habe ganz ernsthaft heilige Männer erlebt, die haben gesagt, Gebet ist nur gültig, wenn man dabei die Hände faltet. Gott sei Dank, zu der Zeit wusste ich schon, dass das keine Gebetshaltung aus der Bibel ist, sondern eine ganz alte Tradition in Deutschland von den Germanen, von ganz 2000 Jahre vorher. Es waren hier ganz wilde Leute, immer schnell mit dem Schwert oder mit der Faust. Und wenn die in ihre heiligen Wälder gegangen sind oder an diese Plätze, wo sie ihre Götter verehrt haben, dann galt die Regel, dass ihre Hände so zusammenhängen. Und die Bedeutung ist, sich selber dabei zu fesseln, dass man wenigstens, wenn man die Götter trifft, nicht sich gleich mit seinen Widersachern spaltet. Und so gibt es viele Traditionen. Wir denken vielleicht, das sind irgendwelche heiligen Dinge. Aber die Ursachen sind ganz anders. Wir waren jetzt die letzte Zeit ein paar Mal da gibt es eine berühmte Heilquelle. Schon mehr als 300 Jahre wird dort das Wasser benutzt. Das ist wirklich ganz gutes Wasser, sehr sauber. Aber mehr als 100 Jahre vorher hat man die Quelle, die aus dem Wald kommt, öffentlich gemacht. Und zur Ehre von dem Fürsten, der das nochmal 250 Jahre vorher entdeckt hatte und dort freigegeben hatte für alle, dass jederzeit das gesunde Wasser dort frei trinken darf, hat man so ein Metallbildnis von dem an diese Quelle gemacht. Naja, nach mehr als 100 Jahren ist das ganz schön grau geworden, das Bild. Nur die Nase glänzt ganz gut. Weil man sagt, wenn man über die Nase von dem Bild streicht, dann das bringt Glück.
Vielleicht vor 300 Jahren hat das die Leute wirklich noch geglaubt. Vielleicht haben die ersten das auch aus Dankbarkeit gemacht. Dann haben gesagt, was für ein guter König, der das gute Wasser nicht extra verkauft, sondern für die ganze Bevölkerung freigibt. Aber diese blöde Gewohnheit ist bis heute so. Also ich habe das mal beobachtet, mindestens die Hälfte der Leute machen sich und verlieren dann über diese goldene Nase. Versteht ihr, diese Ideen sind an der ganzen Welt. Und deswegen ist das Zeugnis der Christen wichtig und ernst zu nehmen. Ja. Und Gott reagiert. Das Ganze ist bis jetzt die Vorrede. Das, was diese drei Männer an Glaubenskraft gebracht haben, führt dann zu einer Veränderung im politischen System. Wir hatten das vorigen Sonntag schon. Der persönliche Glaube von Daniel und die Gemeinschaft, die er mit den drei Freunden gehalten hat, führt dazu, dass Gott ihm den Traum des Nebukadnezar zeigt und dass die beschlossene Tötung von allen klugen Leuten aufhört. Unser Glaube und unser einfaches Beten führt zu politischen Veränderungen. Millionen Menschen denken, die wirksamste Methode ist eine Demonstration und wenn das nicht hilft, vielleicht eine Revolution. Wir haben im Moment wieder solche Situationen in Deutschland. Mit so viel Frust und mit so viel Aufregung bekämpft man sich gegenseitig. Tausende Leute kommen zusammen, jetzt in Chemnitz in der letzten Zeit, vorher in Dresden. Und man versucht, politische Veränderungen zu erzwingen. Und versteht nicht, dass die größte Macht für politische oder der größte politische Hebel das Gebet ist. Wobei eine Sache wichtig ist. Wir können mit dem Gebet nicht unsere Ideen durchsetzen, aber Gottes Pläne. Und hier ist das Ergebnis dieses lebendigen Glaubens, dieses bezeugenden Betens, dieser drei Männer. Das, was wir in den letzten drei Versen von dem Kapitel 3 lesen. Nebukadnezar hob an und sprach, gepriesen sei der Gott Satrachs, Mesach und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Wort des Königs übertraten und ihre Körper dahingaben, um keinem Gott zu dienen, noch ihn anzubeten, als nur ihrem Gott. Und von mir wird Befehl gegeben, dass jedes Volk, jede Völkerschaft und Sprache, wer Ungerechtes spricht gegen den Gott Satrachs, Mesach und Abednego, in Stücke verhauen und dass sein Haus zu einer Kotstätte gemacht werde, weil es keinen anderen Gott gibt, der auf solche Weise zu retten vermag. Und danach beförderte der König Satrach, Mesach und Abednego in der Landschaft war. Der König wird nicht gläubig. Er verlässt nicht seine Götter und folgt dem Gott Israels. Aber derselbe König, der gerade einige Stunden vorneweg gesagt hat, diese drei Männer sollen verbannt werden, niemand kann sie vor meinem Willen retten, der gibt jetzt den Befehl, niemals darf jemand was Schlechtes gegen diesen Gott sagen. Und diese drei Männer kriegen eine bessere Stelle. Das ist eine Veränderung des politischen Klimas. Ihr Lieben, habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Dass das klare Bekenntnis von einigen wenigen Aufgaben vielleicht der Schlüssel ist, der die politische Situation in diesem Land grundlegend ändern kann. Und ich sage das als jemand, der unter ähnlichem Druck gestanden hat, seitens der kommunistischen Herrschaft. Ich sage das als jemand, der einen ganz ähnlichen Druck kennt. Ganz klar, hat man gesagt. Sie haben gelernt. Sie sind ein Feind. Und Sie haben gelernt, wie wir mit Feinden umgehen. Der Kommunismus kennt nämlich nicht die Liebe zu den Feinden, sondern nur die Vernichtung der Feinde. Und in einer Nacht hat Gott diese Macht zerbrochen. Ich sage nicht, dass es einfach war. Ich habe in den
Jahren vorher jede Woche vor Gott gelästert, jeden Tag vor Gott gelästert. Ich habe in dem letzten Jahr vor der Wende jede Woche wenigstens einen Tag gefasst, weil der Druck so gewaltig war, dass man wusste, wenn Gott doch nicht eingreift, wird die schwächere Seite doch nicht überleben. Und Gott hat das verändert. Und zwar nicht nur hier in Deutschland oder in unserer Region,
sondern weltweit.
Und Gott hat genauso dieser westlichen Überheblichkeit 10 Jahre später die Macht genommen. 10 Jahre nach dem Kommunismus hat Gott der westlichen Welt den Stolz und die Überheblichkeit genommen. Und noch 10 Jahre später ist dem Islam die Macht gebrochen worden. Und wieder 10 Jahre später, das sind jetzt noch 2 bis 3 Jahre, wird die Macht des Hinduismus gebrochen. Deswegen lassen wir uns mit Freimütigkeit in den Wegen Gottes laufen. Und dazu lese ich uns heute den Text aus dem 4. Kapitel. Derselbe König, der eben noch so viel Vernunft hatte, dass er verstanden hat, gegen diesen Gott, der Götter, kann er nichts unternehmen. Und der trotzdem beschließt, bei seinen eigenen Göttern zu bleiben, hat einige Zeit später einen Traum. Und ich lese daraus einige Verse. Ab Vers 10. Was nun die Gesichte meines Hauptes auf meinem Lager betrifft, so sah ich und siehe, ein Baum stand mitten auf der Erde und seine Höhe war gewaltig. Der Baum wurde groß und stark und seine Höhe reichte bis an den Himmel und er wurde gesehen bis an das Ende der ganzen Erde. Sein Laub war schön und seine Frucht zahlreich und es war Nahrung an ihm für alle. Die Tiere des Feldes fanden Schatten unter ihm und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Und alles Fleisch nährte sich von ihm. Ich schaute in den Gesichten meines Hauptes auf meinem Lager und siehe, ein Wächter und Heiliger stieg vor mir hernieder. Er rief mit Macht und sprach also: Haue den Baum um, schneidet seine Zweige weg, streift sein Laub ab und streut seine Frucht umher. Die Tiere unter ihm sollen wegfliehen und die Vögel aus seinen Zweigen. Doch seinen Wurzelstock lasst in der Erde, und zwar in Fesseln von Eisen und Erz, im Gras des Feldes und von dem Tau des Himmels werde er benetzt. Und mit den Tieren habe er Teil an dem Kraut der Erde. Sein menschliches Herz werde verwandelt und das Herz eines Tieres ihm gegeben. Und 7 Zeiten sollen über ihn vergehen durch Beschluss der Wächter. Das wird 16 machen. Durch Beschluss der Wächter ist dieser Ausspruch und kein Befehl der Heiligen ist diese Sache. Auf dass die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will, und die Niedrigsten der Menschen darüber bestellt. Dieser letzte Satz ist wichtig für uns. Und die Niedrigsten der Menschen darüber bestellt. Die halbe Welt lacht über Donald Trump. Weil man denkt, was für ein komischer, dummer Mann regiert das mächtigste Volk der Erde. Hier haben wir die Antwort. Nicht die würdigen Leute, nicht die Klugen, sondern die Primitiven ruft Gott in dieses Amt. Und deswegen brauchen wir uns vor ihnen nicht zu fürchten. Wer ist denn der, der sich als Gott verehren lässt? In Nordkorea. Ein kleines, dickes Kind, über das man lachen kann, wenn man nicht gerade dort geboren ist. Wer ist denn Erdogan, der träumt, dass er der nächste Führer der Welt sein will? Und wenn ein deutscher Komiker sich darüber lustig macht, dann möchte ich ihn am liebsten schlachten. Wenn er wirklich ein großer Mann wäre, dann würde er sagen, ich habe doch keine Zeit, mich mit deutschen Witzbolden zu beschäftigen. Und würde nie darauf reagieren, was ein Jan Böhmermann oder sonst irgendein anderer Mensch für Witze über ihn gemacht hat. Aber ich sage das auch. Jemand wie Khomeini oder wie Khamenei, wer ist das? Sie gebärden sich, als ob sie die Herren der Welt seien. Und Gott hat gerade die niedrigsten der Menschen in dieses Amt gesetzt. Warum besteht Frau Merkel noch an ihrem Platz? Weil sie diese Sache verstanden hat. Weil sie nicht versucht, was Großes zu sein. Weil sie anders als die meisten, die in solcher Position sind, nicht so tut, als muss aller Welt zeigen, was sie für eine mächtige Frau. Genau deswegen kann Gott sie und wird Gott sie noch an dieser Stelle behalten, solange
sie so einfach an dem
Mitmacht. Das ist die eine Botschaft, die wir heute hier machen. Gott bestellt den Niedrigsten der Menschen. Das muss für uns auch eine Warnung sein, dass wir nicht unbedingt eine hohe Position anstreben. Gott erhöht den Niedrigen und macht den Niedrigen groß.
Ihr wechselt das.
Wenn du wirklich willst, dass Gott dich an eine wichtige Position setzen kann, dann sei der Einfachste und Niedrigste von allen Menschen. Dann sei bereit, immer und jedermann zu dienen. Dann und nur dann kann Gott dich für eine wichtigere Aufgabe gebrauchen. Wenn du aber jemand sein willst, ein Bestimmer, kann das durchaus passieren, aber Gott will dich nicht in diese Position bestätigen. Da musst du immer mit anderen kämpfen, die auch Bestimmer sein wollen. Das Wichtigste an diesem kurzen Stück ist, das, was der König geträumt hat und was dann auch passiert, denn Daniel deutet ihm diesen Traum, er ist schockiert, weil er sagen muss, O König, ich wünschte, der Traum würde deinen Feinden gelten, aber alles, was du geträumt hast, betrifft dich selbst. Du bist der gewaltige Baum, den man bis an die letzten Ecken der Erde sehen kann. Du hast diese Macht. Aber alles das wird dir genommen werden. Und du verlierst dein menschliches Herz, deinen menschlichen Verstand und wirst wie ein Tier werden und wirst ausgeschlossen. Und genau das passiert. Aber meine Frage ist, warum passiert das? Und das möchte ich mal sehen, ob ihr gut erfüllt
habt. Ja, mit der Gottanerkennung.
Das sind immer unsere logischen Denken. Es steht hier. Es steht, wir haben es gelesen.
Ja, weil er sich wieder groß
hat. Nee.
Weil hat er nicht gefordert, was Gott gesagt hat. Er sagt, dass der Krise sei der Gott des Satans, der war ein Krise und nimmt es nicht als sein. Also er bekennt sich als.
Das wird damit zusammenhängen, aber es steht hier. Was ist Petrus? Vers 17. Durch Beschluss der Richter ist dieser Ausspruch und ein Befehl der Heiligen ist diese Sache. Weil, wer sind denn die Richter und Heiligen? Das sind die Beter. Das sind nicht die Leute, die man sehen kann. Das sind nicht die Lobbyisten, die sich auf den Fluren der Regierung jeweils herumtreiben und versuchen, Einfluss auszuüben. Dieser König hat in seiner Vision gesehen, ein Wächter und Heiliger stieg vom Himmel und rief mit starker Stimme. Die Wächter und Heiligen sind wir, wenn wir unseren echten Platz einnehmen, den uns Jesus Christus bereitet. Wir sind mit ihm gekreuzigt, gestorben, begraben worden durch die Taufe, auferstanden und sitzen mit ihm im Himmel. Das ist unsere normale Stellung als Christ. Wir in Christus, Christus in uns. Und wenn wir die Beschlüsse Gottes kennen und aussprechen, geschieht das auf der Welt. Um das ganz zu verstehen, muss man wie immer die ganze Bibel ernst nehmen. Wir lesen zum Beispiel im Propheten Jesaja, siehe, Zion, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die Tag und Nacht keine Ruhe halten. Oder wir lesen im Neuen Testament, wenn Paulus oder die anderen Männer Gottes an die Gemeinde schreiben, die Heiligen gehen an einem bestimmten Ort. Und im Neuen Testament, da macht das andere Beispiel, um das Ganze zu verstehen, was das heißt, Wächter und Heilig, dass Paulus an Gemeinden schreibt, den Heiligen in Korinth oder Thessalonich oder. Und das meint nicht nur ganz einzelne hochstehende Persönlichkeiten, Bischöfe oder geweihte Priester oder der Papst, sondern das sind die Gläubigen, die in die ganze Verantwortung des Fülle Gottes hineingetreten sind. In die ganze Fülle ihrer Verantwortung als Kinder Gottes hineingetreten sind. Und deren Beschluss stürzt diesen gewaltigen König, der als Herrscher der Welt damals gegolten hat. Und deren Beschluss stürzt diesen größten Politiker der damaligen Zeit. Und ein Jahr nach seinem Traum passiert das. Der Prophet Daniel gibt ihm vorneweg noch einen dringenden Tipp und sagt, höre auf meinen Rat und höre auf mit deinen Ungerechtigkeiten und mit deinen Sünden. Aber aus lauter Gewohnheit macht er so weiter, wie er es immer gemacht hat. Vergiss diese spektakuläre Erscheinung, diese große Erscheinung, diesen großen Traum und hat dann ein Jahr später so einen Überheblichkeitsanfall und sagt, ich bin der große Mann, der dieses alles hier gemacht hat. Und sofort fällt das Urteil auf ihn und er wird zum unverständigen Tier. Haare und Nägel wachsen und ihr versteht nichts davon. Das ist dieselbe Urne. Und das, ihr Lieben, das ist unsere Verantwortung. Wir sind so klar. Du musst nicht Angst haben, dass du, wenn du abgeschoben wirst in dein Heimatland, dass du dort geschlachtet wirst. Vielleicht hat Gott genau für dich den Plan, wo du sein Zeuge bist, der die Situation im Land hat. So wie durch seine Zeugen die Situation in den kommunistischen Ländern sich ändert. Ich hoffe, dass wir mit diesem Wissen und mit dieser Kraft, die vor uns in die Woche gehen, ohne Furcht und erwarten, dass wir Gottes Pläne in dieser Welt zum Durchbruch kriegen. Ich hoffe, dass wir mit dieser festen Erwartung in diese Woche gehen, dass wir ihm hören nach Gott, im Sprechen seines Wortes, Gottes Pläne in dieser Welt verwirklichen können.